SRF 2 Kultur.
Es war einfach auch mal Zeit, dass ich mich eines chilenischen Stoffes annehme. Und ich habe das immer mal wieder so fallen lassen, dass man doch mal was Chilenisches machen könnte. Und das hatte ich ja bisher vermieden. Kanakentheater und so selbstreferenzielles auf die eigene Vergangenheit zurückgreifendes Theater zu machen. Und irgendwann kam das Burgtheater und hat gesagt, wir haben jetzt die Rechte. Wir haben die Möglichkeiten, da konnte ich natürlich nicht mehr Nein sagen.
Das sagt Anto Romero Nunes. Er ist zurzeit einer der gefragtesten Theaterregisseure und einer der jüngsten. Eine Begegnung mit dem 30-Jährigen von Karl Linder in Reflexe. Ich habe Anto Romero Nunes in Wien getroffen, wo er am Burgtheater gerade sein neues Stück probt. Ende Januar hat das Geisterhaus von Isabel Allende Premiere. Die Mutter von Anto Romero Nunes ist Chilenin, sein Vater Portugiese. Aufgewachsen ist er in Tübingen, studiert hat er in Berlin und seine bisherige Laufbahn hat ihn in den vergangenen Jahren bereits an alle großen deutschen Bühnen geführt. 2010 wurde Anto Romero Nunes zum Nachwuchsregisseur der Zeitschrift Theater Heute ernannt. Ein Jahr später erhielt er den Kurt-Hübner-Preis und damit einen der wichtigsten Förderpreise für junge Regisseure. Und nun also eine Welturaufführung. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass das Geisterhaus auf die Bühne kommt. Isabel Allende erzählt darin die Chronik einer chilenischen Familie von den 1920ern bis zu den Jahren der Militärdiktatur in den 1970er Jahren. Ihr Erstling erschien 1982 und wurde 10 Jahre später prominent verfilmt. Diesen Stoff auf die Bühne zu bringen, ist für den jungen Regisseur keine leichte Sache.
Weil man einfach Leute kennt, die hautnah dabei waren. Und zwar nicht nur 1973 beim Putsch, sondern auch sozusagen die Zeiten vorher kennen. Also ich kenne von meinem Großvater noch die Geschichten, die sehr nah an den Geschichten von Isabel Allende sind, die noch in den, sagen wir, 40er Jahren oder 30er Jahren spielen. Ja, und das ist für mich mehr der Druck. Wie prominent das gemacht wurde, ich weiß nicht. Also Tschechow wurde 100 Millionen Mal gemacht, dafür spüre ich mehr Druck, etwas Neues zu finden dafür.
Wenn Sie jetzt sagen, es war auch mal Zeit, dass ich mich mit Chile oder mit einem chilenischen Stoff auseinandersetze, war das ganz klar, dass es diese Geschichte sein soll?
Na, es gibt ja jetzt ganz viele tolle chilenische Stoffe, die man machen möchte. Also zum Beispiel Bolaño ist ein Autor, mit dem ich mich unglaublich gern beschäftige. Aber Isabel Allende hat mich, dadurch, dass es auch so ein komisches Format ist, dass es einerseits so daherkommt wie ein Heftchenroman, andererseits diese Geschichte und diese Figuren unglaublich stark sind und das ist einfach in einer, aus dieser Märchenhaftigkeit, in der das anfängt, in einer wahnsinnigen Realität landet und am Schluss tatsächlich die Frage stellt, was wird in 40 Jahren sein und das ist ja genau jetzt. Da dachte ich, das ist doch vielleicht mal ganz gut, wenn sie die Frage am Ende stellt, hat man schon irgendwie eine Legitimation, diesen Stoff wieder aufzugreifen. Und das finde ich eben toll, dass ich mich auch kritisch damit ein bisschen auseinandersetzen kann, dass ich das nicht einfach nachbuchstabieren muss, weil das das erste Mal ist, sondern es gibt einfach ein paar Fragen nach Schuld und Rache. Ist es notwendig, sich zu rächen? Ist es richtig, sich zu rächen? Da macht sie am Ende so einen ganz komischen Schlenker, wo sie sagt, ich habe vergeben, ich habe allen Menschen vergeben. Also die Figur im Roman sagt das und das ist problematisch. Ne? Und das finde ich gut, dass man das so ambivalent sehen muss. Das ist nicht der größte Roman, den es gibt, aber es ist einer der wichtigsten und stärksten Romane und das eben nicht als eine literarisch wasserdichte Geschichte, sondern als ein ausuferndes Ding, bei dem sie einfach einen Drang verspürt hat, zu erzählen. Man merkt das noch in ihrem ersten Roman. Die musste das rauslassen. Und viele werfen ihr dann irgendwelche Sachen vor, naja, die hat halt Geld gebraucht und hat halt einen schönen Bestseller geschrieben und so weiter. Aber man spürt schon sehr deutlich, dass das raus musste. Und ich finde das immer wichtig, dass man den Impetus des Schreibers mitbekommt. Dass man, erst dann kann ich über den Stoff nachdenken, wenn ich anfange, den Autor zu verstehen.
Wenn Sie jetzt an so eine Bearbeitung herangehen, haben Sie denn so schon klare Vorstellungen? Sehen Sie Bilder oder nehmen Sie einfach die Geschichte und spielen drauf los? Jetzt mal ein bisschen profan gesagt.
Na, erstmal muss ich mir die Bilder vom Film aus dem Kopf schlagen, weil das war damals, als der rauskam, war das irgendwann Ende der 90er, oder Anfang der 90er sogar, das war für mich ganz großartig. Oh, ein chilenischer Stoff im Kino. Die Bilder mussten erstmal weg, weil das sind die ersten Bilder, die man hat.
Wie macht man das, sich Bilder aus dem Kopf schlagen? Das stelle ich mir eigentlich ziemlich schwierig vor.
Es ist schwierig, ja. Man muss einfach diesen Roman immer wieder zu anderen Sachen in Beziehung setzen. Sachen, die ich selber erlebt habe oder auf frei assoziieren. Also ich versuche da nicht so brav zu denken, nur weil ich weiß, wie es aus der Sicht meiner Mutter zum Beispiel eine Zeit gewesen ist oder so, versuche ich das nicht so emotional zu denken, sondern einfach als Regisseur, als arbeitender Regisseur, der seine Techniken hat oder Techniken gelernt hat auf der Uni. Ich habe ja ein Diplom. Also die kann man hier erstmal anwenden und das so kalt wie möglich eigentlich anzuwenden und zu sehen, wie laufen die Handlungsstränge, was hat der Roman vielleicht für Schwierigkeiten und vor allem, wie kriegt man das ins Spiel? Also was ist der Mehrwert auf der Bühne? Wo entsteht etwas, was man beim Lesen vielleicht also nicht bemerkt? Und das ist dann immer die große Frage, weil wenn man es kaufen kann in der Buchhandlung oder die DVD angucken kann, dann braucht es keinen Theaterabend. Und für mich ist es eigentlich die große Frage nach dem Sinn des Leidens. Und die habe ich ja immer. Die habe ich ja immer in jedem Stück. Aber es gibt eben nicht so viele Themen, große, große Themen im Theater. Es gibt eigentlich nur Liebe, Tod und Teufel. Da ist es so, dass eigentlich die Frage danach steht, wie kann es sein? Also kann ich mir meine Geschichte bis zu meinen Vorfahren so schlüssig konstruieren, dass es am Ende klar ist, dass ich das Leid erfahren musste, welches ich erfahren habe. Also konkret, eine Frau wird gefoltert und vergewaltigt und muss sich dann von ihrem Großvater an die Geschichte so hin erzählen, dass sie sagt, es konnte nicht anders kommen. Das war meine Aufgabe.
Was ist denn das für ein Leiden? Jetzt haben Sie es formuliert in Bezug auf die Geschichte oder auf den Stoff des Geisterhauses. Aber gibt es da so wie eine Essenz des Leidens oder ist das etwas, ja, erklären Sie mir das.
Naja, das Leid, das jeder Mensch spürt, in welcher Form auch immer, und sich immer fragt, warum muss das sein? Also ich war einmal in Fatima, in einem Wallfahrtsort in Portugal, der ist sehr, sehr bekannter Wallfahrtsort. Da bin ich ein bisschen rumspaziert und die Leute gehen dorthin und verbrennen Gliedmaßen aus Wachs oder bitten um Heilung für ihre Kinder oder für sich selbst oder so. Und da waren lauter leidende Menschen. Es gab einen Platz, wo sie ihr Leid in die Welt hinaus schreien konnten oder zu dem, was sie Gott nennen. Und ohne gläubig zu sein oder ich finde es schon faszinierend, was für eine Kraft das hat, wenn die Menschen mal so einen Ort haben und sagen, warum muss mir etwas wehtun? Ja, warum muss jemand sterben? Warum muss ich mit dem Wissen leben, dass ich mich immer irgendwann trennen werde von meinen Liebsten? Und warum muss ich krank werden? Warum muss ich altern? Warum kann ich diese Dinge nicht selbst entscheiden? Und das ist das Leiden an der Welt. Und es macht überhaupt keinen Sinn. Man kann es nur hinnehmen, man kann sich unter dem Joch des Schicksals einfach beugen und versuchen, dabei fröhlich zu bleiben. Und das ist eben, hat jeder sein ganz persönliches Leiden. Aber die Frage nach dem Warum, die bleibt immer gleich.
Sie sind vor kurzem erst, vor knapp 3 Monaten, 30 geworden. Sie haben direkt ab Ausbildung an der Ernst-Busch-Schule ja an den großen Häusern inszeniert und seither eine ziemliche, man kann fast sagen Marathon, an Produktionen hingelegt, an großen Häusern, viele Stücke inszeniert in einem sehr hohen Beat. Würden Sie sagen, Sie werden politischer mit Ihren Inszenierungen?
Ach, politisch muss ich gar nicht werden. Das ist schon ein politischer Vorgang an sich, Theater zu machen. Ein Polis, also da kommen Menschen zusammen. Das ist so. Der Marathon war gar nicht so groß. Ich bin einfach nur wahnsinnig schnell auf große Bühnen gegangen. Aber da geht es ja nicht um Kunst, da geht es ja darum, ob man diesen Apparat gemeistert kriegt. Und ich finde, 3-4 Inszenierungen pro Jahr ist schon nicht so viel, dass man sagen müsste, es gibt Regisseure, die machen 10, es gibt welche, die machen 7. Also ich finde, das ist schon in Ordnung.
Wenn Sie sagen, es geht da nicht in erster Linie um Kunst, sondern darum, diesen Apparat quasi in den Griff zu bekommen, da braucht es dann auch eine gewisse Routine oder zumindest Erfahrung und man muss sich jedes Mal ein neues Haus gewöhnen und neue Abläufe und wahrscheinlich auch neue Hierarchien. Entweder haben Sie diese Sportlichkeit einfach oder machen Sie auch nicht so zu Ihrem Hauptthema oder dann fällt es Ihnen einfach leicht, sich da einzulassen für 2-3 Monate und dann tschüss und ich gehe woanders hin. Das kann ja schon strapazierend sein.
Das ist wahnsinnig strapazierend. Das ist wirklich, wirklich strapazierend. Also man wird auch echt müde dabei. Es saugt aus und so. Also man hat das Gefühl, man ist so eine Batterie für so einen Betrieb. Ganz einfach ist es so, wenn man Leute für eine Idee begeistert, dann werden die auch alles tun, damit das stattfindet. Und das ist eigentlich meine Aufgabe, wenn ich an ein Theater komme und ein kompliziertes Bühnenbild haben will zum Beispiel, dann machen die Sachen möglich, das glaubt man gar nicht. Also, und das hat noch gar nichts mit Kunst zu tun, das hat nur mit Begeisterung zu tun. Und der Rest, den muss man dann, was Kunst ist, den muss man dann eben auch schaffen.
Wo beginnt die oder wo fängt die dann an?
Ach, ich weiß nicht. Wir haben ja immer gelernt auf der Regieschule, wir sind Wirkungsmechaniker. Ich finde es immer dann interessant, wenn Spielweisen anders in einen Stoff eingreifen. Also wenn das Spiel entsteht, wenn der Schauspieler dann frei wird in einer wahnsinnig aufwendig konstruierten Situation. Und damit meine ich gar nicht das Bühnenbild unbedingt, sondern ich meine auch Also manchmal ist es so, dass man ein musikalisches Projekt kompliziert macht oder ein kompliziertes Bühnenbild, aber manchmal ist auch die Spielweise kompliziert. Also wenn man sagt, dass es eigentlich gar nicht um das Stück geht zum Beispiel, sondern nur, inwiefern ein Schauspieler es schafft, sich die Rolle anzuverwandeln, und diese Bedeutung übersetzt man wieder ins Stück. Also es sind ja formale Spielchen von mir am Laufen, die merkt ein Zuschauer ja oft gar nicht. Die bringen aber den Schauspieler ins Spielen, und das ist, ich finde, das ist die Kunst. Wenn man das schafft, dafür gibt es kein Rezept. Da gibt es Techniken, die hier und da mal helfen, man beschreibt, man hilft, man hat Ideen, Einfälle, aber den wirklich ins Spielen zu bringen, das ist, irgendwann kommt ein unterbewusster Vorgang, und das ist dann wahrscheinlich Kunst, ich weiß es nicht.
Antu Romero Nunes, der junge Theaterregisseur, wirkt unangestrengt, sitzt in Jeans und Turnschuhen im Dramaturgiebüro des Wiener Burgtheaters. Und er wirkt bisweilen verlegen, als wäre ihm der ganze Wirbel um seine Person ein wenig unheimlich. Vor knapp 5 Jahren hat er seine Regieausbildung an der Berliner Ernst-Busch-Schule abgeschlossen. Seither hat Antu Romero Nunes in München und Berlin, Hamburg, Essen und Frankfurt inszeniert. Und zuletzt in Zürich dem erwachsenen Publikum eine spielerisch verzauberte Alice im Wunderland präsentiert. Die Presse lobt den Shootingstar, der es verstehe, seine Spielerinnen und Spieler unter Strom zu setzen, ohne bemüht zu wirken. Witz und Ernsthaftigkeit, Humor und Skepsis kommen in seiner Regiehandschrift erfolgreich zusammen. Ist Antu Romero Nunes mit 30 Jahren am Höhepunkt seiner Karriere?
Höhepunkt hört sich ja ganz schrecklich an. Nein, ich habe ja immer gedacht, Regie ist so ein toller Beruf, weil man das ja bis zum Tod machen kann. Wie man ja bei den sehr geschätzten verstorbenen Kollegen sehen konnte, dass die bis zum Ende gearbeitet haben, das finde ich großartig. Und dass man sich bis dahin entwickeln kann, dass man nie fertig ist, immer am Suchen. Und das hat mich eigentlich, abgesehen davon, dass man so nah an Menschen dran ist, am meisten gereizt, weil man nicht irgendwann sagen kann, jetzt kann ich's, und dann macht man das eben sein Leben lang. So, man kann es nie und man kann es immer. Also ich glaube, nee, ich finde es einfach gut, früh Erfolg gehabt zu haben, weil man darf eben arbeiten. Und zwar, man kriegt die Sachen nicht mehr vorgeschrieben, mir muss nicht mehr jeder reinreden. Man wird ja oft so geschulmeistert, wenn man jung ist und hinkommt an ein Theater, ist es oft so, es ist nicht bei allen so. Aber dass sie sagen, ja komm, den coachen wir jetzt, der braucht die Hilfe von uns. Und das ist ja schön, jeder wünscht sich Unterstützung, aber man möchte auch einfach sein Zeug machen. Ja, man möchte sein Spielzeug selber zusammenbauen.
Gibt es Regisseure, die bis ins hohe Alter inszeniert haben, oder Regisseurinnen, die ihre Arbeit prägen oder die für sie so eine Art Wegmarke sind?
Nee, ich könnte da nicht einen nennen. Aber ich sehe doch bei vielen Regisseuren immer mindestens eine Qualität. Und ich könnte nicht sagen, dass ich da jetzt einen habe, wo ich sage, so, oh, wie der, wenn ich das mal schaffe oder so. Ich möchte was ganz anderes machen. Ich finde es toll, dass die anders inszenieren als ich. Dass es eben für mich etwas mehr zum Schauen gibt als nur mein eigenes Zeug. Und dass ich mich aber auch davon abgrenzen kann, ohne dafür viel arbeiten zu müssen. Aber ich bin schon oft beeindruckt von bestimmten Fähigkeiten von Regisseuren. Also jetzt von den schon Verstorbenen zu reden, ich meine, was Gosch für ein Spiel freigesetzt hat, das ist unglaublich. Ja, mit welcher Haltung man auch Proben leiten kann, wenn Leute mir erzählen, wie sie dann bei dem oder jenem Regisseur geprobt haben, das staune ich manchmal. Weil ich weiß ja nicht, wie das die anderen machen. Ich habe ja keine Ahnung, ich bin ja nicht dabei. Wir sind ja alle einsam auf unseren Berufen. Und ja, ich gucke mir immer so Einzelheiten heraus und denke immer so, wow, das finde ich toll, will ich aber gar nicht können. Manchmal denke ich, Mann, wieso schafft er das?
Das heißt, Sie finden aber auch die Zeit zwischen Ihren Proben, die ja auch sehr vereinnahmend sind, finden Sie die Zeit, sich, wenn Sie in einer Stadt sind, wie jetzt in Wien, sich Stücke anzuschauen von anderen Regisseuren?
Ja, immer weniger. Aber es ist trotzdem so, dass es doch, dass ich das immer wieder mache, weil man einfach auch sehen muss, alleine wegen der Schauspieler. Und nicht, dass ich da reingehe und die dann beurteile und sage, oh, der hat aber schlecht gespielt, mit dem will ich nicht arbeiten. Sondern es ist eher so, dass man auch sehen möchte, welcher Geist, welches Feeling herrscht dann im Haus vor, oder wie ist es woanders. Jetzt war ich irgendwie in Avignon im Sommer, und da hat man dann wieder ein ganz anderes Verständnis für Theater gesehen bei den Franzosen, wo ich auch nur dachte, ach, das ist für euch Theater, das ist ja Wahnsinn. Das wollt ihr sehen. Also bei einer Inszenierung, die ich so schrecklich fand, und alle waren wahnsinnig glücklich. Und das erzählt aber auch wieder was über wie man Geschichten erzählt. Ne? Welche Sehgewohnheiten herrschen wovor? Von was sind die geprägt? Und wie geht ein Regisseur dann auch damit um? Und wie gehen auch Schauspieler mit den verschiedenen Regisseuren um? Finde ich auch spannend. Also meine Schauspieler zu sehen bei anderen Regisseuren, finde ich super spannend.
Wie verhält es sich denn mit Ihrer Herkunft, also mit den Theaterkulturen in Portugal und in Chile? Wie nahe sind Sie an denen?
Naja, in Portugal muss man leider sagen, ist die Theaterkultur echt verkümmert. Es gibt einfach kein Geld und das ist immer ein Problem. Und man muss ja nicht reich werden beim Inszenieren, aber es muss die Möglichkeit geben, dass Leute überhaupt Eintrittskarten bezahlen können. Und in Chile ist es so, dass die meisten noch was anderes arbeiten. Oder eigentlich auf der ganzen Welt ist es so. Ich glaube, nur England, Frankreich und Deutschland, ein paar Theater in New York, die können sich den Luxus leisten, wirklich Theater zu machen, nichts anderes. Und das gibt aber auch schon mal also eine ganz andere Art zu arbeiten, eine ganz andere Erdung. Das sind keine Schauspieler, die sich irgendwie verlieren in ihrem, ach, ich bin so wichtig, weil ich kann alles verkörpern und dann dabei ganz leer werden. Wenn die sagen, nee, ich habe hier zu arbeiten, ich muss hier Taxi fahren und dann muss ich am Abend noch kellnern gehen. Und dann können wir proben ab abends um 10. So ist mir das in Mexiko passiert. Also da kam ich auf eine Probe, hieß es ja, der und der können nicht kommen, weil die müssen arbeiten. Und dann wird darüber nicht geredet. Da muss ich klarkommen als Regisseur mit den Proben, die halt gerade da sind. Und das hat eine ganz andere reale Bindung an die Welt. Und die kommen dann her und alles, was sie wollen, ist spielen, weil sie was anderes wollen, weil sie aus ihrem Alltag raus wollen. Und das sind trotzdem studierte Schauspieler, aber die haben eine ganz krasse Anbindung ans Leben. Und in Chile habe ich das eben auch sehr so erlebt. Ein Freund von mir, der dort Regisseur ist, dem habe ich erzählt, wie viel ich in einem Jahr mache. Er hat gemeint, ich kann nur eine Inszenierung pro Jahr machen, mehr kann ich nicht denken. Und da habe ich gesagt, ja, aber wir haben eine andere Logistik. Also bei uns, da laufen die Häuser. Die Häuser machen das Bühnenbild selbst. Ich muss da nicht mitten in der Werkstatt stehen. Ich dachte, was, echt? Das ist ja krass. Aber was hast du dann für ein Gefühl zu deinem Bühnenbild? Ich so, wieso? Nur weil ich es nicht selber gebaut habe. Also es war unglaublich. Da herrscht auch eine ganz andere Probenmoral. Da beginnt eine Probe um 2 Uhr nachmittags, um 5 fängt man dann so an. Ja, da lernt man schon was.
Ja, und Sie strahlen auch, wenn Sie das erzählen. Also Sie haben ganz zu Beginn des Gesprächs auch mal den Begriff Maschinerie oder Apparat benutzt von diesen großen Häusern, die ja tatsächlich einfach unglaubliche Logistikfirmen sind. Vermissen Sie denn das manchmal auch selber, so dieses noch anderswo im Leben stehen?
Absolut, aber es wird alles ein bisschen relativ, es wird alles ein bisschen vergeistigter, ja. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass mir Reisen nicht mehr so sehr eine neue Erfahrung bringen, weil ich mir, also was macht denn ein Tourist, wenn er reist? Gerade diese ganzen Rucksacktouristen aus Deutschland und Schweiz, die den Globus überschwemmen und aus Israel und England und so. Die wollen in eine Wunderwelt rein, das mache ich aber einfach täglich. Ich meine, dass man Zeitungen liest und so weiter, das ist ja selbstverständlich, dass man sich am Laufen hält und das reale Leben findet eben mit seinen Freunden statt und teilweise vermischt sich das bei mir ins Theater, weil ich meine Freunde dort habe und teilweise habe ich Leute wo ganz anders und ich genieße es zum Beispiel sehr, in Chile zu sein, dass keiner weiß, dass Theaterregisseur sein wirklicher Beruf ist. Das finden die völlig absurd, was ich mache und das ist einfach schön und da hole ich mir schon meine Portion Realität ab. Aber es gibt eben so viele Realitäten auf der Welt. Jetzt habe ich Weihnachten verbracht mit meinem Bruder, meine Eltern waren in Chile, mit denen habe ich dann geskypt. Dann war da noch ein Chinese dabei, das ist ein Freund von meinem Bruder. Dann waren da meine 2 angolanischen Ziehschwestern. Wir saßen alle zusammen und jeder kommt aus einer anderen Realität. Jeder hat eine komplett andere Geschichte und jeder spricht einen komplett anderen Akzent. Also was ist denn die Realität? Wo soll ich mich denn da dran, was ist denn jetzt die Wahrheit, an die ich mich binden soll? Und ich glaube im Theater, und das nervt mich schon oft zu sehen, dass es dann jemanden gibt, der die Welt neu erklärt und einen neuen Aspekt aufweist und dann eben zeigt, die Dinge sind so und so müssten sie eigentlich laufen. Und wer weiß das schon? Man muss Stellung beziehen mit Wünschen, aber man kann nicht Stellung beziehen mit Aussagen, weil das ist ein total hybrider Vorgang einfach.
In der Laudatio, die gehalten wurde anlässlich der Verleihung des Kurt-Hübner-Preises, hieß es, Antu Romero Nunes arbeiten oder er sei in seinen Arbeiten sehr darauf bedacht, den Abstand zu den Menschen, die in anderen Zeiten gelebt haben, sehr genau auszuleuchten und zu untersuchen und diesen Befund dann, ich fand dieses Wort Befund so schön, diesen Befund dann in eine spielerische Form zu bringen, um dabei aktuell zu sein auch. Also es geht ja nicht darum, ausschließlich eine Wunderwelt zu erzeugen, die dann, wenn man aus dem Theater geht, in sich zusammenfällt und vergessen ist. Also es gibt ja diesen Anspruch, dass das Wirkung hat nach außen. Wie sehen Sie das?
Es gibt ja ganz menschliche, also basismenschliche Bedürfnisse. Zum Beispiel, ich rede viel von der Verbindung von Menschen untereinander. Und was diesen Abstand angeht, na klar, ich habe oft das Problem im Theater, dass wir einfach alles Leute sind, die von Kunst wirklich leben können. Wir wollen dann erzählen, wie schlecht es den anderen Menschen auf der Welt geht, um es dann anderen zu sagen, die da unten sitzen und auch keine Ahnung von der Welt haben. Bei meinen Räubern hat man das halt groß gesehen, ne? Da habe ich mich ja ausgekotzt darüber, dass immer Leute gerade in Berlin so im Parkett sitzen und immer die Arme verschränken können, sagen können, so ist es aber nicht, das muss alles anders sein, das hat mit der Welt nichts zu tun. Und wenn wir jetzt Theater thematisieren im Theater, dann bleibt man so im Theater. Aber da fällt mir nur der Satz ein, ja, wenn wir über die Welt reden, wer ist denn außer uns sonst da aus der Welt? Sind ja nur wir da. Und das heißt nicht, dass man nicht nach draußen schaut, aber es heißt, dass man von diesem Standpunkt aus nach draußen schaut und sich auch immer klar ist, dass die meisten Leute, ich meine, wie viel zahlt man für eine Theaterkarte in Zürich? Wie viel Geld muss man erstmal haben, um da reinzugehen? Und wie viel Zeit muss man erstmal haben, um da reinzugehen? Und wie viel Deutsch muss man erstmal können? Und zwar Hochdeutsch. Wie viel muss man erstmal können, um das genießen zu können? Das sind wahnsinnig viele Voraussetzungen. Das grenzt schon mal die Anzahl der sozialen Realitäten, sagen wir mal, ein. Und von da aus müssen wir auch immer gucken. Und jetzt weiß ich nicht, ob mir das beim Geisterhaus gelingt oder so, aber jetzt hatte ich zum Beispiel den Fall bei Moby Dick. Da haben wir Moby Dick gemacht und dann sagen wir, ja, wie ist es denn auf einem Walfänger? Natürlich tun wir alles dafür, um zu gucken, wie das vor 200 Jahren auf einem Walfänger aussah. Aber nachvollziehen können wir das nicht. Wir würden alle nach einer Woche krank werden und sterben, wenn wir da gewesen wären. Aber wir können Theater spielen. Und dafür sind wir angetreten. Wir können die Fragen des Romans mit dem, was wir sind, bearbeiten.
Heißt das denn, dass eigentlich jetzt rein theoretisch jeder Stoff und jeder Roman und natürlich jedes geschriebene Stück geeignet wäre für diese Haltung zum Theater, wie Sie sie jetzt beschrieben haben? Oder gibt es etwas, wovon Sie die Finger lassen?
Ja, theoretisch schon. Theoretisch ist alles möglich. Aber dann gibt es eben diesen irrationalen Teil, wo geht bei mir der Motor an oder wo tut mir wirklich was weh? Ich traue mich an ein paar Sachen auch noch nicht ran. Also ich habe den Shakespeare zum Beispiel schon sehr, sehr lange rausgeschoben, obwohl ich es ganz toll finde, was Shakespeare da veranstaltet hat, weil er vor allem Theatermacher war. Was ich sehr wichtig finde, dass die Autoren heutzutage, dass sie eigentlich mal wieder näher ans Theater kommen, weil der schreibt für ein Theater und deswegen spielt man den auch gerne. Tschechow, keine Ahnung, wie das geht. Nur irgendwann werde ich einen machen.
Sie haben ja, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit. Wo der Motor offensichtlich bei Ihnen angesprungen ist, ist bei der Oper. Sie haben dieses Jahr Don Giovanni inszeniert und werden als nächstes unter anderem einen Wilhelm Tell als Oper machen in München. Wie verhält es sich denn da? Das ist ja nochmal ein vollkommen anderes Medium.
Ich arbeite sehr lange mit meinem Musiker Johannes Hofmann zusammen, also schon seit Studienzeiten. Und der ist ein ganz klasse Musiker und ich habe einfach auch was gesucht für ihn. Und wie gesagt haben, wir haben früher im Studium diese formale Suche gemacht, was sollte Musik auf dem Theater überhaupt? Das ist ja, wir machen ja keine Wittenbrinkabende oder so, wo es einfach schön ist, wenn man halt auch mal gesungen wird. Dann bemüht man so eine Pornodramaturgie, Hauptsache es kommt ein Lied. Ja? Und was sollte die Oper eigentlich sein? Und wenn man sieht, dass ein geschulter Operngänger einfach hört, dass da Vorgänge in der Musik liegen, spielerische Vorgänge, die aber in der Oper nicht mehr umgesetzt werden, weil die einfach anscheinend erstarrt ist. Ich habe noch keine richtige Oper gemacht bisher. Dass man einfach Inhalt aus der Musik nimmt, weil es nicht genug Text gibt. Was ist das für eine Veranstaltung? Wenn man Don Giovanni macht, dann ist es eine lustvolle Veranstaltung. Dann ist es, weil Fressen und Ficken das Wichtigste ist, was wir in unserem Leben wahrscheinlich irgendwie tun oder das, was wir am meisten tun wollen oder weil wir uns entgrenzen wollen in irgendeiner Form, weil wir auch, das erzählt sich in der Musik. Und einen Stoff wie Don Giovanni kann man nur mit Musik erzählen, den kann man nicht mit Worten erzählen. Was mich interessiert bei Wilhelm Tell in der Oper ist, das wird das erste Mal sein, dass ich wirklich an so einen Opernapparat rangehe, wo auch der Dirigent einfach mal wichtiger ist als ich. Und die Partitur, dass die auch dann bestimmt wird und natürlich redet er mit mir, aber die sind da im Dialog. Aber da ist jemand, der hat einfach ein Orchester und das ist wahnsinnig stark und das ist lauter als ich. Das finde ich schon mal ganz toll, einen ganz tollen Vorgang, weil bei mir geht mit Musik geht die Fantasie an. Und ich bin so gespannt darauf, wenn die im Vordergrund steht. Also wenn die Sänger auch einfach, wenn ich erstmal den Respekt davor haben muss, dass diese Sänger erstmal Hochleistungssportler sind. Die können einfach über so einen Graben drüber brüllen und die Töne treffen und dem dann auch noch Ausdruck verleihen. Und jetzt beginnen wir zu spielen. Also da bin ich total gespannt drauf. Das ist für mich eigentlich eher bin gespannt darauf, was mit mir passiert, wenn ich auf diese Leute treffe. Ich versuche immer wieder komplett neue Projekte zu machen, neue Stoffe zu nehmen, einfach nur um zu gucken, was dann, wie weit komme ich oder was passiert da mit mir, weil sonst fange ich an, so mich selber wieder so abzuspulen. Und wenn ich so Stoffe mache, Moby Dick oder Isabella Allende, also dampfe ich das ein. Ja? Moby Dick ist es eine philosophische Frage. Isabella Allende geht es um Figuren und Schicksale. Wenn ich Alice im Wunderland mache, dann das ist völlig unspielbar. Keiner versteht das. was soll das sein, Alice im Wunderland? Das ist alles und nichts. Also was soll das denn sein, dieses Mädchen? Dass man da auch schon keine Textvorlage hat, richtig. Das sind alles Herausforderungen. Und jetzt wird es eben diese Oper sein, wo ich dann sage, gut, dann spielt mal die Musik und ich guck mal, wie ich mit euch mithalte. So.
Es klingt ein bisschen nach einem Wunschprojekt. Wieder alle Grenzen sprengen und noch mal was Neues. Und der laute Regisseur wird vom lauten Orchester erstmal ordentlich übertönt.
Ich habe mir nie gewünscht, Oper zu machen. Ich habe das eigentlich immer für absurd gehalten. Und ich fand das auch absurd, dass ich jetzt so Opernangebote bekommen habe, weil ich dann dachte, wieso ich? Also wie kommt ihr darauf? Mir hat das der Intendant in München sehr gut erklärt. Das war ich sehr erstaunt. Der hat mir erklärt anhand der Sachen, die er bei mir gesehen hat, dass ich anscheinend ein musikalischer Regisseur bin. Ich habe mich ja nie so analysiert, aber irgendwie hat er ja recht. Das macht mir Spaß. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwann Oper machen, nur jetzt brenne ich darauf. Bin ja nicht Regisseur, weil ich eine Sache immer wieder können will, sondern weil ich wissen will, was bleibt denn übrig?
Was bedeutet es für Sie, Anto Romero Nunes zu scheitern?
Ach, ich weiß nicht. Woran kann man denn scheitern? Man kann in einer Freundschaft scheitern oder ja, man kann an seinen eigenen Moralvorstellungen scheitern.
Am Theater kann man nicht scheitern?
Man kann einen schlechten Abend machen. Das kann man machen, das ist mir auch schon passiert. Also das ist nicht, aber ich weiß nicht, ob das... Klar ist es so, wenn man versucht, etwas herauszufinden und danach nicht dahin kommt, das kann schon passieren, ja. Aber es ist nicht, ich weiß nicht, dieses Wort Scheitern wird mir irgendwie immer fremder, nicht weil ich nicht scheitern würde, sondern weil ich nicht weiß, was es bedeuten soll. Es gibt viele Sachen, die wehtun und so weiter und natürlich ist man dann in seiner Eitelkeit gekränkt, wenn jemand was nicht gut findet von einem, aber deswegen ist man doch nicht gescheitert. Und im Theater werden immer diese großen Worte benutzt und das ist genau der Grund, warum man sich als Regisseur selber den Wert geben muss. Weil man am Ende einer Arbeit immer selber weiß, wie weit man mit dem gekommen ist, was man wollte. Was jetzt der Kritiker sehen wollte oder was der Zuschauer sehen wollte, ist eine andere Frage.
Das sagt ein junger Theaterregisseur, der sich seinen Wert selber geben will und der in seinen Inszenierungen Position bezieht. Nicht mit Besserwisserei, sondern mit Fragen. Das ist Anto Romero Nunes. Sie hörten eine Sendung von Karl Linder.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.